Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Espresso. Sendung für Konsum, Geld und Arbeit.
Wir Schweizer finden Käse alles andere als Käse. Im Gegenteil, über 21 Kilo essen wir jedes Jahr. Ein Fondue aber vielleicht lieber im Restaurant, weil außer Wohnung bringt man den Geruch ja fast nicht mehr draus. Ausser man hat entsprechende Tricks. Und genau solche gibt es in der Serie Trick 77 später in der Sendung. Zuerst reden wir jetzt gerade über Geld. Über das Geld, das vererbt wird auf dem Bankkonto in Form von einem Haus oder Auto. Aber was passiert eigentlich mit dem ganzen Geld, das in der Pensionskasse ist? Wir haben letzte Woche in der Sendung die Pensionskasse und Vor- und Nachteile von der Senkung vom sogenannten Umwandlungssatz genauer diskutiert. Hörerinnen und Hörer haben uns daraufhin viele Fragen gestellt, zum Beispiel die da hier.
Mir nimmt Wunder, wo das Geld hergeht, wenn jemand stirbt. Ich habe schon gehört, wenn er keine hinterlassen hat, dass das Geld dann einfach bei der Pensionskasse bleibt. Und das fände ich nicht gut, weil das fände ich auch eine Art Rentenklau, oder?
Also, was passiert mit dem Pensionskassengeld nach dem Tod, fragt der Espresso-Hörer Martin Wenk. Eine Frage um viel Geld, wo wir darüber reden mit einem Experten. Das Gespräch führt Yvonne Hafner.
Ja, und der Experte, der diese Frage heute mit uns diskutiert und beantwortet, ist der Mirko Signorel, Geschäftsführer vom Beratungsunternehmen Vermögensplanungszentrum. Guten Morgen, Herr Signorel.
Guten Morgen, Frau Hafner.
Herr Signorel, so viel nehme ich jetzt schon mal vorweg. Die Antwort auf die Frage, die uns der Espresso-Hörer Herr Wenk hat gestellt, ist nicht so simpel, wie man sich das würde wünschen. Das ist wirklich von Fall zu Fall verschieden. Aber was man, glaube ich, ganz allgemein kann sagen, viele glauben, das können wir mit dem Testament regeln, also was mit seinem Pensionskassengeld passiert. Und das ist falsch.
Das ist richtig. Es ist eine falsche Annahme. In einem Testament kann geregelt werden, wie sich ein Erbe aufteilt. Da stellt sich aber die Frage, wohin das die Leistungen von der Pensionskasse fliessen. Und das ist nicht einfach über ein Testament zu regeln.
Also das Testament, das wissen wir jetzt, das regelt es nicht, was mit meinem Pensionskassengeld passiert, wenn ich sterbe. Wer regelt es denn?
Einerseits ist das Gesetz von der beruflichen Vorsorge. Andererseits ist es aber auch so, dass jede Pensionskasse in ihrem Reglement kann bestimmen, zumindest zu einem bestimmten Grad, wie sich die Leistungen verteilen. Und das ist eine Grundlage, die die Sache aber relativ komplex macht.
Also das heisst, kann individuell jede Pensionskasse auch noch ein bisschen mitbestimmen, was passiert. Schauen wir jetzt die Frage von Herrn Wenk ein bisschen genauer an. Was gibt es denn so ganz, ganz grundsätzlich für Möglichkeiten, was mit dem Geld in der Pensionskasse passiert, wenn jetzt jemand stirbt?
Generelle Aussagen dazu sind relativ schwierig, was sicher mal eine wichtige Grundvoraussetzung ist, dass man den Zivilstand von jemandem kennt. Es gibt ganz grob gesagt drei Möglichkeiten. Variante 1, dass die Hinterbliebenen Renten bekommen. Variante 2, dass eine einmalige Kapitalauszahlung an die Hinterbliebenen fließt. Es gibt aber auch Fälle, wo das ganze Pensionskassengeld bei der Pensionskasse verbleibt, also weder eine Rente noch eine Pensionskassenauszahlung erfolgt.
Und da muss man noch ergänzen, das gilt für beide Fälle, also wenn man schon vor dem Pensionsalter stirbt oder wenn man schon pensioniert ist, das kommt dann einfach ein bisschen darauf an, die einmalige Aufzahlung oder die Rente ist dann ein bisschen anders hoch. Schauen wir jetzt ein paar konkretere Fälle an. Nehmen wir jetzt einmal an, es ist jemand verheiratet. Was sind denn jetzt die Voraussetzungen dafür, dass die hinterbliebene Ehefrau oder der hinterbliebene Ehemann eine solche Ehegattenrente, wie man die nennt, überkommt?
Grundsätzlich ist es sicher mal so, dass der Verstorbene bei einer Pensionskasse muss angeschlossen gewesen sein, also versichert gewesen sein. Wenn das der Fall ist, gibt es grundsätzlich auch da zwei Grundvoraussetzungen. Das eine ist einmal, dass jemand älter wie 45 ist und dass die Ehe mindestens 5 Jahre gedauert hat. Oder aber, dass die überlebende Person, die Hinterbliebene, im Moment vom Tod für den Unterhalt von mindestens einem Kind zuständig gewesen ist. Es muss aber nur eine von diesen Bedingungen erfüllt sein.
Ja, und was passiert denn, wenn ich jetzt die Voraussetzungen nicht erfülle? Also wenn ich zum Beispiel jünger bin als 45 oder wenn jetzt zum Beispiel meine Ehe nur 3 Jahre gedauert hat, habe ich dann gar kein Anrecht auf eine Rente?
Gemäss Gesetz nein. Es ist tatsächlich so, dass dann kein Anspruch könnte geltend gemacht werden. Es ist aber auch so, dass sehr viele Pensionskassen auf freiwilliger Basis ein bisschen weniger streng sind, als das Gesetz vorschreibt. Man kann heute sagen, wenn jemand bei einer fortschrittlichen Pensionskasse versichert ist, dass eben auch zum Beispiel bei jemandem, der unter 45 ist, so eine Rente zur Auszahlung kommt. Wichtig ist aber auch da wieder zu sagen, es ist wirklich sehr individuell geregelt.
Jetzt haben wir ja von verheirateten Leuten geredet. Jetzt gibt es ja aber immer mehr Leute, die ja nicht verheiratet sind, die im sogenannten Konkubinat zusammenleben. Gilt denn jetzt das Gleiche auch für sie?
Auch da vom Gesetz her nein. Es ist aber so, dass die heutigen Pensionskassen seit der Revision im Jahr 2005 können vorsehen, dass Konkubinatspaar gleichgestellt werden wie Ehepaar. Sie sind vom Gesetz her aber nicht verpflichtet. Trotzdem machen das heute sehr viele. Was wichtig ist, anzumerken, sicher auch da, dass man unbedingt die begünstigten Personen schriftlich eintragen lässt in einer Pensionskasse und sich das auch bestätigen lässt.
Also, ihr sagt, wichtig ist in dem Fall, wenn man jetzt eben nicht verheiratet ist, dass man jemanden begünstigen lässt. Wie mache ich denn das? Wie kann ich jetzt einen Partner oder eine Partnerin als Begünstigte bei der Pensionskasse eintragen?
Wie gesagt, auch da ist wichtig, die Wohngemeinschaft oder das Zusammenleben muss mindestens während 5 Jahre gedauert haben. Es gibt ein Formular bei den meisten Pensionskassen, wo man einverlangen kann und dementsprechend die Partnerschaft kann eintragen lassen. Am besten auch da, man fragt bei der Pensionskasse an, nach dem Formular, wie man das am besten tut, regeln.
Was mir jetzt in den Kopf geht, wenn ich das nicht weiss oder wenn ich das nicht mache, was passiert dann?
Auch da, es gibt Pensionskassen, die sind sehr kulant und erlauben einem, die Begünstigung bis 3 Monate nach dem Tod von seinem Partner noch nachzuholen. Andere Pensionskassen bleiben hart und es wird leider in so einem Moment kein Leistungsanspruch bestehen.
Also kein Leistungsanspruch heisst ganz konkret, dass Pensionskassengeld, das würde an die Pensionskasse fallen.
Das ist richtig, genau.
Das ist ja dann happig. Jetzt haben wir ja noch den dritten Fall, und zwar, wenn jemand alleinstehend ist. Was passiert denn mit dem Pensionskassenkapital von Alleinstehenden, wenn sie sterben?
Viele Personen haben das Gefühl, dass es automatisch dann an mögliche Eltern, vielleicht aber auch Geschwisterte, fließt. Das ist auch da zu sagen, definitiv nicht der Fall. Es ist ein bisschen ähnlich wie bei den Konkubinatspaaren. Viele Pensionskassen erlauben ihrem Reglement, dass man dementsprechend auch da die entsprechende Begünstigung kann veranlassen. Was sicher wichtig zu erwähnen ist, dass die Person einen gesetzlichen Erbe muss sein. Also wie gesagt, meistens reden wir da dann eben von älteren Geschwisterten. Wenn man das nicht macht, verfällt das Geld zu der Pensionskasse, wie der Herr Wenk gesagt hat. Das ist leider richtig.
Also der Herr Wenk, wir haben das am Anfang gehört, hat ja in seiner Frage auch noch einen zweiten Teil gehabt. Er hat nämlich gesagt, falls das wirklich so ist, dass das Geld dann komplett an die Pensionskasse geht, dann hat er das so ein bisschen Anführungszeichen als Rentenklau bezeichnet, weil das Geld fällt dann eben ja nicht an seine Angehörigen, sondern an die Pensionskasse. Wie seht ihr jetzt das?
Ich bin der Meinung, man kann das nicht ganz als Rentenklau bezeichnen. Es ist auch so, dass konkret die Gelder nicht den Pensionskassen als solches zufallen. Man muss sehen, dass das den anderen Versicherten wieder zugute kommt. Die Pensionskasse funktioniert heute nach dem Versicherungsprinzip. Es basiert sehr vieles auch auf versicherungsmathematischen Berechnungen. Die einen sterben früher, die anderen später und damit gibt es einen gewissen Ausgleich von diesen entsprechenden Geldern.
Wenn man jetzt so einen Anspruch hat, wir haben es vorher erwähnt, was die Voraussetzungen sind, wenn man einen Anspruch hat auf so eine Rente oder auf eine einmalige Auszahlung, kommt denn das jetzt ganz einfach, wenn jemand stirbt, oder muss man sich da noch aktiv darum bemühen?
Ich empfehle auch da in jedem Fall, dass man direkt Kontakt mit der Pensionskasse aufnimmt und den Leistungsanspruch dort aktiv beantragen. Es gibt sicher Fälle, wo zum Beispiel, wenn jemand immer noch erwerbstätig ist, der Arbeitgeber so einen Todesfall der Pensionskasse würde melden und dann die Pensionskasse auf einem zukommt.
Eine letzte Frage, die auch nochmal vom Espresso-Hörer Martin Wenk aus Basel kommt.
Ich habe gehört von einer Witwe, von einem Chemie-Mitarbeiter, der eine sehr gute Rente hatte. Und dann hat sie wieder heiraten, dann hat das geheissen, wenn sie das mache, dann verliere sie ihre Rente. Finde ich ungerecht.
Also der Espresso-Hörer Martin Wenk hat das richtig gesagt, das ist in der Tat so geregelt. Herr Signorelle, was meint ihr jetzt dazu? Ist das tatsächlich ungerecht?
Ungerecht oder nicht ungerecht, ein Fakt ist, dass das Gesetz das so vorschreibt. Man muss ja auch sehen, dass das Ziel sicher nicht ist, angenommen. Ein Überlebende würde sich wieder verheiraten. Der mögliche Partner würde wieder ableben, dass dann mal zwei Witwerrenten zum Träger kommen. Man muss das schon ein bisschen differenziert anschauen.
Was passiert mit dem Kapital in der Pensionskasse, wenn jemand stirbt? Diese Frage haben wir heute im Espresso angeschaut. Wir haben gehört, es ist relativ kompliziert. Es kommt auch je nach Leistung, also auf die Leistung kommt es darauf an, was ist die persönliche Situation, welche Pensionskasse bin ich drin. Mirko Signorel, fassen wir das, was wir gehört haben, zum Schluss noch mal kurz zusammen. Was passiert mit meinem Pensionskassengeld, wenn ich sterbe?
Ganz einfach gesagt, bei Verheirateten, die älter wieder 45 sind und länger wieder 5 Jahre zusammen sind, gibt es im Minimum eine Ehegattenrente oder eine Partnerrente. Wer das nicht erfüllt, bekommt eine einmalige Auszahlung. Für Leute, die im Konkubinat leben und die Möglichkeit besteht, dass sie sich bei der Pensionskasse eintragen lassen können, werden dem gleichgestellt. Wichtig einfach nochmal zu sagen, es wird sehr individuell geregelt von jeder Pensionskasse mit dem entsprechenden Reglement. Am einfachsten, man wendet sich an seine eigene Pensionskasse oder an einen Vorsorgespezialist und fragt dort nach.
Mirko Signorel, Geschäftsführer vom Beratungsunternehmen Vermögensplanungszentrum. Danke, dass ihr heute Morgen bei uns seid.
Yvonne Hafner ist das gewesen. Ihr selber könnt übrigens dem Mirko Signorel noch Fragen zum Pensionskassengeld nach dem Tod stellen. Bis um 9:30 ist er im DRS1-Studio erreichbar. Und zwar unter 0848 434 434. Bis um 9:30, wie gesagt, 0848 434 434.
Espresso.
Nach was schmeckt es in eurer Wohnung? Vielleicht noch vom Essen, vom Wochenende? Wenn ja, dann hilft vielleicht das.
Espresso. Trick 77.
Letzte Woche hat Espresso-Hörerin Brigitte Weibel wissen, wie man nach einem Fondue, nach einem Raclette oder nach einem Fisch essen, den noch Geruch am schnellsten wieder aus der Wohnung bringt. Bei mir im Studio der Crispin Zimmermann. Crispin Zimmermann, Tricks von Hörerinnen und Hörern. Was machen wir jetzt gegen Geruch in der Wohnung?
Ja, es gibt ganz viele verschiedene Tricks, die wir da bekommen haben, auf die Frage von der Brigitte Weibel. Wir haben dermassen viele verschiedene Sachen bekommen, dass wir gar nicht alles ausprobieren können. Wir haben uns auf etwa so 4 Grüppli, wo wir die Tricks gesammelt haben, konzentriert. Wir haben Gerüche mit Essig, mit Kaffeepulver, Wacholderbeere und mit Nägeli neutralisiert.
Essig kann ich gehört, was macht man mit dem?
Ja, da gibt es 2 Arten. Man kann über die Nacht einen Suppenteller mit Essig drin auf den Tisch stellen. Das schmeckt dann am Anfang natürlich stark ein bisschen nach Essig, aber wenn man dann kurze Zeit später, ein paar Stunden, wir haben jetzt über die Nacht gewartet, dann noch lüften, dann geht der Essiggeruch raus und mit dem dann auch der Käse oder der Fischgeruch wunderbar funktioniert. Aber nur mit einem relativ günstigen Essig, also keine teuren Aceto-Essig nehmen, das geht dann nicht. Wenn es in mehreren Räumen schmeckt, dann kann man vorher den Essig auch in ein Pfändchen tun, zum Beispiel auch noch ein bisschen verdünnen mit Wasser und dann erwärmen und dann mit dem warmen Essig noch durch die Räume durchlaufen, fast ein bisschen ausräuchern und dann das Pfändchen wieder bis am Morgen auf den Tisch oder auf den Herd stellen.
Dann habe ich mir aufgeschrieben, Kaffeepulver ist am Anfang noch gekommen. Was machen wir mit dem?
Ja, dann machen wir es gleich wie beim Essig. Man nimmt einen Teller, füllt etwa eine Tasse Kaffeepulver drin, gemahlene Bohnen, also nicht Instant-Kaffee und lässt das auch über die Nacht stehen. Genau der gleiche Effekt. Auch da gilt wieder, wenn man mehrere Räume hat, dann nimmt man vielleicht ein paar kleine Schälen und tut es irgendwo auf ein Tischli oder auf ein Gestell. In verschiedenen Räumen stellen hat den Vorteil, dass es einfach ein bisschen besser, noch ein bisschen angenehmer schmeckt als beim Essig. Schmeckt schön nach Kaffee. Bei beiden Sachen kann man übrigens das Zeug wieder brauchen. Also den Essig kann man wieder zurückleeren und auch der Kaffee ist nicht verloren, kann man wieder zurückleeren und nachher dann beim nächsten Fondue wieder brauchen.
Dann darf ich schnell. Da hat jemand eine Postkarte und da ist eine Pfanne drauf gemalt mit einem grossen Pfeil, der in die Pfanne zeigt. Was bedeutet das?
Ja, das ist ein Trick, wenn man den Kochgeruch speziell aus der Küche, dort wo man gekocht hat, vom Ofen oder vom Kochherd her weg möchte bringen. Nach dem Kochen tut man da ein Pfändchen auf die heisse Herdplatte stellen und dort rein legt man dann zum Beispiel 5 Kaffeebohnen, hat jemand geschrieben. Dann schmeckt es wie in einer Rösterei. Das ist etwas gleich, wie wenn man Kaffeepulver aufstellt. Dann kann man aber auch, das hat uns sehr verwundert, 10 Wacholderbeere oder etwa 15 Wacholderbeere, die man kaufen kann, irgendwo im Gläschen, drin tun und die einfach so ein bisschen drin lassen und das irgendwie ziehen lassen. Auch das nimmt einem den Geschmack weg. Und man kann das Gleiche natürlich auch mit Nägeln machen. Die Nägeln, die kann man auch dann natürlich, wie man es kennt, in Zitronen reinstecken oder in die Orangen rein. Aber eben, für es so neutralisieren, tut man es am besten in ein Pfändchen und dann lässt man das ein bisschen riechen.
Jetzt haben wir da noch eine ganze Beigabe, die nicht getestet ist. Die Espresso-Redaktion kann unmöglich jeden Tag dreimal Fondue essen und dann warten bis am Nachmittag. Darum, aber Sachen, die nicht getestet sind, trotzdem, was ist da noch, was sind da noch für Empfehlungen jetzt drin?
Ja, es war effektiv ein bisschen Problem gewesen mit dem Fondue. Wir haben uns wirklich Mühe gegeben, und eine Sparung jetzt diese Woche. Aber es sind sehr viele Tricks, die wir auslassen müssen, die einfach mit Kerzen, mit Duftlampen, mit Räucherstäbchen zusammengehangen haben, weil dort ist ja klar, dass das irgendwie funktioniert. Dort überdümpelt man einfach den Geruch ein in der Wohnung rein. Uns hat jemand zum Beispiel jetzt aber gleich geschrieben, für jetzt mal einen Ausschnitt geben. Er tut mit getrockneten Salbeizweigchen nachher durch die Wohnung durchlaufen, die er kurz angezündet hat. Und der Rauch, der tut dann auch irgendwie neutralisieren. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele patentierte Markenprodukte, die für ein gutes Raumklima sorgen, die man auch kaufen, irgendwo einstecken oder aufstellen und so weiter.
Und jetzt wird sie in einem Olympischen Winterspiel momentan. Welche von diesen Methoden bekommt jetzt Goldmedaille?
Goldmedaille, ja, ja. Ja, mir persönlich, mir hat das Kaffeepulver am besten gefallen. Einfach, weil es gut schmeckt und weil es sehr einfach ist, weil man es wieder zurückklären kann. Auch der Essig, würde ich sagen, kommt aufs Podest. Auch das ist eine sehr einfache Lösung. Aber eben dort schmeckt es ein bisschen nach Essigsocken. So ganz leicht am Anfang muss man vielleicht dann nochmal gut lüften. Aber die zwei Sachen, würde ich wirklich sagen, die gehören aufs Podest, hat man auch immer im Haus und sind sehr einfache Tricks 77, die wir dann da bekommen haben. Eins haben wir aber auch gemerkt, bei allen Tricks und all dem, was eingesendet worden ist, auf eins kann man nicht verzichten, einfach natürlich kurz lüften, das ist ganz klar. Da kann der Trick noch so gut sein.
Dann schauen wir auf den nächsten Trick vom nächsten Montag, Trick 77. Da kommt die Frage von der Espresso-Hörerin Marlies Porta-Pfister.
Eigentlich ist es eine einfache Frage, die wir bekommen haben, aber genau darum finden wir sie sehr interessant. Frau Porta-Pfister schreibt uns, ich hätte gerne gewusst, wie man Brot am besten aufbewahrt, im Brotkasten oder Baumwollbeutel, wie es meine Mutter schon machte, Fragezeichen. Und genau das Fragezeichen ist eben das Interessante. Gibt es irgendwo vielleicht einen Trick da, so wie irgendjemand hat, wo sein Brot nicht im Brotkästchen oder nicht im Beutel drin hat, sondern irgendwo anders und damit sehr gute Erfolge erzielt? Das würde uns interessieren.
Also, was für Alternativen gibt's? Schreibt ist auch ein Trick 77 bis und mit am Mittwoch, entweder mit einer E-Mail an Trick 77, die Zahl 77, schreiben at drs1.ch oder mit einer Postkarte an Radio DRS, Trick 77 in 8042 Zürich. Eine Auswahl von den Lesungen kehrt ihr am nächsten Montag um die gleiche Zeit im Espresso. Die gleiche Adresse, die gilt euch, wenn ihr ein Problem habt, wo ihr dazu einen Trick 77 Jahre hättet, so wie das die Marlies Porta-Pfister gemacht hat. Trick 77 at drs1.ch oder drs1 Trick 77 in 8042 Zürich.
Espresso Trick 77.
Man muss nur wissen, wie...
Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen euch eine neue Versicherungskarte von der Krankenkasse bekommen. Auf diesen Karten da hat es neuerdings ja einen elektronischen Chip drauf, so wie bei der Bankomatkarte. Der Chip ist aber nicht auf allen Karten drauf. Ganz viele Kassen weigern sich nämlich, die Vorgaben vom Bund zu erfüllen und ihre Versicherten die neue Karte mit Chip zu schicken. Warum das so ist und was der Chip überhaupt soll, das ist Thema im Espresso morgen Morgen.
Espresso.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.